Kürzlich habe ich mich mit Bernhard Gress getroffen. Er war bei mir ganz Corona-konform in meiner Küche zu Gast. Wir haben das Interview hier geführt. Er ist gerade Referendar und engagiert sich in seiner Freizeit schon seit geraumer Zeit für Fluss e.V. Fluss e.V. macht Bildungsarbeit zu Geschlecht und sexueller Orientierung. Und ja, mit ihm habe ich schon vor einiger Zeit gesprochen, also 2020, als er sich bei Sichtbar in Freiburg gezeigt hat. Dieses Interview findet ihr auch im Podcast-Archiv von PH 88,4. Jetzt hat sich Bernhard wieder sichtbar gemacht und sich bei Teach Out Bildung sichtbar queer Gestalten gezeigt. Es geht bei der Aktion darum, sich als queere Pädagogin sichtbar zu machen und für mehr Sichtbarkeit queerer Vielfalt im Bildungsbereich eben sich auch zu zeigen. Ich habe ihn gefragt, warum Sichtbarkeit so wichtig ist.
Ich finde, Sichtbarkeit ist sehr, sehr wichtig für jede Person. Sie sollte sichtbar sein, ihre Identität sollte sichtbar sein. Und ich finde, die Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade queere Persönlichkeiten nicht sichtbar sind. Wenn wir in den Medienlandschaft schauen, wenn wir nach Role Models suchen, die queer sind, wenn wir gerade auch im Schulbereich, finde ich das eigentlich einer der wichtigsten Bereiche, weil dort entwickeln Kinder ihre Identität und die Identität wird da maßgeblich beeinflusst. Und ich glaube, jeder kann sich erinnern an irgendwelche Anekdoten in seiner Schulzeit. Und ich finde, genau da sollte Sichtbarkeit dastehen. Und deshalb habe ich da auch mitgemacht, weil es für mich unglaublich wertvoll war, das so zu erfahren, also durch meine Arbeit, weil ich hätte mir das selbst gern gewünscht, dass diese Sichtbarkeit an meiner Schule vorhanden gewesen wäre. Dann wäre eventuell auch vieles einfacher gewesen für mich, aber deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch da Sichtbarkeit zu zeigen und auch da die Flagge zu hissen. Und ich finde die Aktion ziemlich gelungen und bin da über Instagram drauf aufmerksam geworden und dachte, okay, da mache ich mit und habe versucht, auch noch mehr Leute in meinem Umfeld zu animieren, da mitzumachen.
Anekdoten aus der Schulzeit kann man sich gut dran erinnern, vergisst man manchmal sein Leben nicht. Schule ist schon ein sehr empfindlicher Raum auch.
Ich glaube, ich habe eine Vorbildrolle auch als Lehrkraft und gerade als Lehrkraft hat man ja verschiedene Rollenverständnisse und ich habe das schon auch als Vorbildcharakter gesehen und für mich, ich finde, das muss nicht jede queere Person machen, definitiv, aber ich weiß, dass ich es kann und ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin, auch gegen bin auszuhalten. Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube, wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, hätte ich das nicht so gut gekonnt. Aber mittlerweile habe ich mir das erarbeitet und finde das wichtig, für jede Person ein Vorbild zu sein und gerade in diesem Aspekt der Identität noch umso mehr, weil man die Kinder darauf sensibilisieren muss. Und das muss die Kinder nicht mal selbst betreffen, sondern die sollen sensibilisiert sein für die ganzen anderen queeren Menschen in ihrem Umfeld und sollen dafür auch nicht nur für sich selbst einstehen, sondern auch für ihre Mitmenschen einstehen. Und das finde ich eigentlich das Wichtigste. Denn wenn man das transparent macht, dass es nicht Personen selber betreffen muss, aber es kann andere Personen betreffen, dann finde ich, ist das auch schon mehr Gewinn.
Also geht es um Demokratie?
Schon um Demokratie und um eine Gleichbehandlung einfach. Viele sagen so, was, ihr habt doch jetzt schon alles, ihr habt schon die Ehe für alle. Und ich sage, nein, wir haben noch nicht alles. Wir haben noch in weiten Kreisen der Gesellschaft nicht dieses Verständnis von einer Gleichbehandlung. Und beziehen wir es mal auf das Blutspenden. Das ist immer noch gerade homosexuellen Männern einfach verwehrt. Sie sollen über 1,5 Jahre keinen Sex haben. Steht wirklich so in diesen Bögen. Also ich finde, wir können noch nicht von der Gleichbehandlung sprechen von queeren Persönlichkeiten und jetzt spreche ich gerade, sage ich mal, für gleichgeschlechtlich Liebende. Wir sprechen auch nicht mal für Transmenschen oder auch für intergeschlechtliche Persönlichkeiten und das ist noch viel schwieriger und noch viel schwieriger, da eine Anerkennung zu bekommen und deswegen bin ich umso mehr stolz darauf, dass sich doch auch so viele mittlerweile da an diese Aktion angeschlossen haben. Wurde ja angestoßen durch diese Act-Out-Kampagne, wo sich Schauspielende geoutet haben und in diesem Zug sind sie mit aufgesprungen und das finde ich gerade im Schulsektor unglaublich wichtig, weil wir Kinder einfach auf ihrem Lebensweg prägen und begleiten.
Haben die das schon mitgekriegt bei dir an der Schule? Du bist ja im Referendariat.
Ich glaube, ich habe das erste Mal nicht benannt in meinem Leben. Und das ist, fand ich eine richtig coole Erkenntnis, weil ich immer dafür gedacht habe, oh Gott, ich muss mich erklären. Und natürlich folgen mir auch meine Kolleginnen auf Instagram und haben das mit Sicherheit gelesen. Aber jetzt so aktiv darauf angesprochen wurde ich nicht. Ich habe schon erzählt, dass ich mich ehrenamtlich in diesem Bereich engagiere. Und ich nehme mal an, die ein oder andere oder der ein oder andere können sich es auch denken. Und dann dadurch, dass ich einfach da auch viel darüber gesprochen habe, aber ich habe jetzt noch nicht aktiv gesagt, hey, ich verliebe mich in Männer, weil ich das mittlerweile auch nicht mehr so wichtig finde. Ich fand es in meiner Outing-Phase total wichtig, dass ich mich immer dafür rechtfertigen musste. Aber mittlerweile, das ist ein Teil von mir, aber das macht mich nicht aus. Ich bin da, um ausgebildet zu werden, wie ich als Lehrkraft guten Unterricht mache. Und das ist nur eine ganz kleine Nuance von mir, von meinem Persönlichkeitsanteil. Deswegen finde ich es ganz schön, dass das jetzt gar nicht so das Gespräch ist, sondern dass das eher unterschwellig einfach immer mitschwingt und das im positiven Sinne gemeint.
Du hast auch gerade den Begriff rechtfertigen benutzt. Das wäre ja gerade schon echt schade, wenn du dich rechtfertigen würdest.
Total. Und ich muss sagen, das Gefühl hatte ich lang. Ja, das war auch wirklich immer ein Punkt, das sehr, sehr schwierig war, sich da eine gute Balance zu finden. Und daran bin ich gewachsen und würde sagen, das hat mir total gut getan, dass ich mich dafür nicht mehr rechtfertigen muss.
Du hast dich jetzt zum zweiten Mal sichtbar gemacht, erst in Freiburg und dann eben jetzt auch für Teach Out. Hat sich was verändert beim zweiten Mal im Gegensatz zum ersten Mal?
Nein. Beim ersten Mal war, glaube ich, mehr Aufregung dabei. Mittlerweile ist es für mich eher so Zeichen setzen und ich möchte mich auch solidarisch zeigen. Mir sind schon viele Menschen vorangegangen, die sich gezeigt haben, die Sichtbarkeit gezeigt haben und ich kann auch meinen Teil dazu beitragen und ich würde jetzt, wenn eine neue Aktion gestartet werden würde oder was weiteres, ich würde mich immer wieder sichtbar zeigen und immer wieder dafür einstehen und immer wieder den Finger heben, um auf die Themen aufmerksam zu machen, weil es das noch braucht. Ich würde mir wünschen in Zukunft, dass es das nicht mehr bräuchte, dass schon verschiedene, sag ich mal, Projekte und Aktionen gestartet werden, zeigen, wie wichtig es ist, noch sichtbar und auf sich aufmerksam zu machen in dem Thema, weil man sonst mit den ganzen gesellschaftlichen Themen, sag ich mal, untergehen würde oder hinten anstehen und gerade auch in der auch Gleichstellung wie von der Ehe für alle, da sind wir noch nicht vollzogen, wenn man von der Stiefkindadoption das mal betrachtet. Das braucht auch da noch wahnsinnig viel Unterstützung und Sichtbarkeit und da gibt's auch eine große Kampagne, die heißt #NoAdoption, wo auch nochmal lesbische Paare darauf aufmerksam machen, dass sie ihr Kind quasi adoptieren müssen, nur weil sie nicht die leibliche Mutter sind. Und ich finde, das sagt schon auch einiges aus, dass es das noch braucht.
Wir haben ja so ein paar Nachbarländer, die es schaffen.
Ja, und ich finde, da müssen wir auch hinkommen. Und genau da, deshalb braucht es Sichtbarkeit. Und deshalb muss echt noch einiges passieren. Und da ist noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber wenn wir uns auch solidarisieren und gemeinsam da auf uns aufmerksam machen, umso lauter die Stimmen werden, umso mehr verschaffen wir uns Gehör, umso mehr können wir eventuell im besten Falle was verändern.
Im besten Sinne auch noch intersektionell. Mit intersektional meine ich jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir auch über Diskriminierung, Rassismus und so weiter in Bezug auf alle Vielfalt, die wir in der Gesellschaft so finden, auch sprechen.
Die intersektionale Perspektive muss auf alle Fälle immer mitgedacht werden. Macht auch einiges unser Verein dazu aus, der sich da das auf die Fahne heftet, nicht nur über das Queer-Sein, über queere Personen aufzuklären, sondern gerade die intersektionale Perspektive weiter mit aufzunehmen und weiterzuspannen.
Hattest du nicht Schiss vom Shitstorm oder einem Hate-Storm?
Ganz ehrlich, nee. Ich bin, glaube ich, so auch in dem Sinne jetzt nicht dieses Leitschiff, sondern ich habe ja da als Teilnehmer mitgemacht und dass mir das entgegenströmt, toi, 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 ich hatte bis jetzt auch noch nicht eine negative Erfahrung, auch wenn ich mir das immer richtig düster mit Gewitterwolken vorgestellt habe, aber das kam nie zur Sprache oder mir wurde nie ein blöder Kommentar gedrückt, jetzt auch nicht auch über Social Media, was man oft so hört. Im Gegenteil, Unterstützung in dem Thema, weil es doch auch viele Menschen betrifft und viele Menschen auch sagen, hey, das ist cool, dass du dich da traust und dass du den Mut zeigst, sichtbar zu sein.
Wir sprechen über Teach Out und zu Gast dazu ist Bernhard Kress, der sich sichtbar gemacht hat als queerer Pädagoge. Nicht zum ersten Mal, er hat es auch schon bei Sichtbar in Freiburg, bei Fluss e.V. sich gezeigt und jetzt nochmal im Speziellen als Pädagoge und da er gerade als Referendar auch in der Schule ist, wollte ich natürlich wissen, wie er in der Schule mit der Thematik so umgeht und wie man diese Themen gut im alltäglichen Unterricht einbauen kann.
Ich lese jeden Tag in meiner Frühstückspause den Kindern vor, warum muss der Prinz und die Prinzessin immer zusammenkommen? Warum kann ich eine Prinzessin sich in eine Prinzessin verlieben oder eine Prinzessin in eine bürgerliche? Man muss es nicht hier, so, jetzt nehmen wir das groß durch heute. Wir befassen uns mit nicht heteronormativen Familienstrukturen.
Genau, das ist die Wortwahl für die Grundschule.
Genau. Wir befassen uns nicht mit der klassischen Familie oder halt Familie, Vater, Mutter, Kind, sondern das muss man unterschwellig mit einbauen. Natürlich kann man das auch immer mal wieder zum Thema machen. Also ich unterrichte Mathe und da ist auch immer wieder ein großer Block Sachaufgaben und da gehen zum Beispiel Leute einkaufen oder da kann man einfach auch ein gleichgeschlechtliches Paar miteinander einkaufen. Den Bogen kann man natürlich auch weiterspannen und dass man auch an einem Frauenbild arbeitet, aber ich glaube, gerade in der Grundschule ist es echt unglaublich wichtig, da schon Weichen zu stellen, weil dann auch später in den weiterführenden Schulen, ich habe schon zu genügend mich mit Personen unterhalten, war immer nur die heteronormative Aufklärungsarbeit wurde da geleistet und das macht ja gerade auch Fluss e.V., die ja nochmal wirklich auch das Spektrum weiter aufmachen. Das heißt nicht, dass es keine Daseinsberechtigung hat, definitiv nicht, aber es gibt noch vieles mehr, die Spannweite ist so viel und ich sage immer, Gottes Garten ist so groß und vielfältig und bunt. Das muss man, glaube ich, auch schon in der Grundschule mit aufnehmen.
Also das heißt, du kommst über Aufgaben, über Lesen mit den Kids ins Gespräch.
Genau.
So ganz nebenbei. Was kommt da so?
Die Kinder sind da recht offen. Also ich habe ja auch meine Masterarbeit darüber geschrieben, wie man jetzt im Speziellen einfach gleichgeschlechtliche Liebe vermitteln kann. Und da hat es schon gezeigt, die Kinder können sich damit auseinandersetzen und gerade mit Geschichten und wenn es gerade so auch so um Ungerechtigkeit geht, wenn Personen dafür diskriminiert werden, Perspektive übernahmen und die Empathiefähigkeit, die ist einfach wahnsinnig stark da und die können dies recht schnell übertragen und merken dann, ah ja, nee, das ist doch unfair, das ist doch egal, wer sich in wen verliebt. Also das finde ich eigentlich das Schönste, wenn Kinder das mitnehmen. Natürlich machen wir uns nichts vor, ich nehme nicht jedes Kind mit und kann auch nicht jedes Kind dafür sensibilisieren. Aber mein Anspruch oder mein Credo ist immer, wenn ich schon unter 24 SchülerInnen was bei ein, zwei verändern kann, die vielleicht sogar auch dann in der Lage sind, dann für eine gewisse Person oder für sich selber in diesem Bereich einzustehen, dann habe ich doch schon was erreicht. Dann habe ich doch den SchülerInnen schon was mitgegeben. Und ich glaube wirklich, dass gerade über Geschichten und Bücher und Bilderbücher bei Kindern so viel angeregt wird und so viel Gesprächsanlass bietet. Oder wie gesagt, dieses implizite, ah ja, da gehen jetzt zwei Männer, die eine Familie haben, einkaufen. Wie, das können auch zwei Männer. Und dann kann man mit den SchülerInnen darüber sprechen. Das ist mein Anspruch als ja, zukünftiger Lehrer, das den SchülerInnen zu vermitteln und das denen mitzugeben, wenn sie rausgehen in die große, weite Welt. Weil das ist ja nicht nur unser kleines Klassenzimmer, sondern das Leben findet draußen statt und da gilt es sich zu beweisen. Wir können nur ein Stück weit die SchülerInnen begleiten.
Ihr sprecht in Teach Out auch von einer angstfreien Lehr- und Lernumgebung. Das ist ja ein großes Wort, ne? Dass es der Anspruch ist, ist klar, aber das ist schon ein Riesending.
Ich glaube, über Vertrauen, über ein Vertrauensverhältnis und über eine Offenheit und über eine ja, ich will sagen, über eine Sensitivität, die den SchülerInnen gegenübergestellt wird. Und ich versuche, diesen Raum auch zu bieten, dass man sich öffnen kann. Und denken Sie mal klein, dass auch zum Beispiel ein Junge weinen darf, ohne dafür ausgelacht zu werden oder beschämt sein muss, sondern den Raum zu schaffen, um in Dialog zu treten, um mit den Kindern zu sprechen, um ihren Verstand dafür zu sensibilisieren und auch, dass sie die Offenheit bekommen, sich zu öffnen, dass man erfährt, was denken eigentlich die Kinder und dass man da auf Augenhöhe natürlich auch ein Stück weit auch ein bisschen bestimmt. Die Rolle darf sich da nicht, sage ich mal, vermischen. Aber dass man den SchülerInnen begegnet auf eine emotionalen Ebene und ein Verständnis dafür zeigt, für ihre Belangen. Und genauso kann man das auch zurückverlangen. Ich sage immer, meine SchülerInnen sind meine Arbeitskolleginnen, die genauso ein Recht darauf haben, gut zu behandelt zu werden, wie ich von ihnen. Und das, finde ich, ist immer so ein Gleichgewicht. Und dieser vertrauensvolle Raum, den erarbeitet man sich, der kommt nicht von heute auf morgen, ganz klar. Und das ist natürlich ein Stück weit, muss der Raum geöffnet werden. Aber wenn der da ist, dann ist ganz, ganz viel möglich.
Erlebst du Rückmeldungen von Eltern?
Das hatte ich jetzt noch gar nicht. Und ich muss auch sagen, natürlich ist dieses Gedankenspiel immer mal wieder dabei, weil ich ja auch auf einer dörflichen Schule jetzt gelandet bin für mein Referendariat und das schwingt immer so mit und auch manchmal erwischt es mich auch an Tagen, wo ich so, glaube ich, wahrscheinlich nicht in der guten Verfassung wäre, das auch gut so auszuhalten oder wenn der Gegenwind kommen wird, dass ich erstmal mich sortieren müsste, aber ich muss auch wiederum sagen, mittlerweile habe ich da eben für mich so eine innere Stärke entwickelt, dass ich da sagen würde, ja, das tut jetzt hier nichts zur Sache. Wir sind hier gemeinsam, um für ihr Kind zu handeln und für das Kindeswohl da zu sein. Und ich bin dazu befähigt, einen Bildungs- und Erziehungsauftrag zu gewährleisten. Und ich glaube, das spielt jetzt keine Rolle, ob ich neben einem Mann einschlafe oder neben einer Frau.
Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Argument kommt wie: Es ist schon ihre Sache, aber was soll das in der Grundschule? Sie früh sexualisieren unsere Kinder. Wie reagierst du auf sowas?
Gerade in der ersten und zweiten Klasse ist ein riesengroßes Thema Familie im Sachunterricht. Und warum soll ich dann nur über die Familienstruktur Vater, Mutter, Kind aufklären? Und das kann ich ganz einfach auch anhand des Bildungsplans argumentieren. Ich muss sagen, da ist der Bildungsplan dann schon die Weichen gestellt. Und ich glaube, wenn sowas kommen würde, würde ich natürlich auch den Rückhalt meines Kollegiums oder dann auch von der Zeit von der Schulleitung erhoffen, dass sie da mir auch dahinter stehen, weil ich glaube, das ist dann ganz gut, wenn man da einheitlich auftritt. Und ehrlich gesagt, wenn das zu diesem Clash kommen sollte, dann ist es denen ihr Problem und nicht meins, weil ich finde, es sagt viel mehr über die Person gegenüber aus, wie über mich. Also dieses persönlich nehmen, das wird wahrscheinlich in den ersten paar Momenten passieren bei mir, aber dann könnte ich das gut abgeben, weil ich so handle, wie man mit Vielfalt und Toleranz umgeht. Und das, sage ich mal, ist ja eine der Leitperspektiven. Wenn man sie sich mal durchgelesen hat, dann kann man darüber auch ganz gut argumentieren. Mit Sicherheit wird kein Schulamt oder keine Institution mehr in dem Weg stehen.
Du genderst so auch Unterricht in der Grundschule?
Ja, ich habe das sogar in der dritten Klasse eingeführt, dass ich das Gender-Sternchen oder die Doppelpunkte benutze. Es gibt dieses Spektrum, es gibt nicht nur weiblich und nicht nur männlich und das haben die einfach so auch mit aufgenommen. Ich habe das gar nicht groß thematisiert, ich habe ihnen wirklich eine kleine Einführung da gegeben, aber auf jedem meiner Arbeitsblätter, die ich bislang produziert habe, wurde gegendert und das ist mir auch wichtig. Das müssen sie lernen und da müssen sie lernen, damit umzugehen.
Da Bernhard im Referendariat ist aktuell und da das ja eine einigermaßen große Herausforderung ist, mit Schule und Unterricht gerade generell und dann auch noch in einer Ausbildungssituation zu sein, habe ich ihn gefragt, wie das gerade läuft. So, wie sieht sein Alltag aus? Wie kommt er damit zurecht, geprüft zu werden, obwohl er gar nicht so genau weiß, wie nächste Woche die Schulsituation aussieht?
Viele sagen, sie könnten sich das jetzt gerade gar nicht vorstellen, in der Zeit ihr Ref zu beginnen. Und ich muss sagen, also ich finde es auch wirklich schade, dass natürlich nicht die ganze Klasse da sind und dass nicht jedes Kind adäquat beschult wird. Aber für mich persönlich so eine Kleingruppe vor sich sitzen zu haben, mit denen man auch gerade im Kennenlernprozess doch auch nochmal anders arbeiten kann, wie wenn ich jetzt die ganze Klasse vor mir sitzen habe, war echt ein guter Einstieg. So. Und nach einer Zeit, jetzt muss man schon sagen, ist man jetzt auch müde von den ganzen verschiedenen Modellen, die jetzt schon angeboten wurden für den Schulsektor, wo man dann auch einfach gar nicht mehr durchblickt, was ist denn jetzt wann dran und wie wird was gehandhabt. Es ist gerade ein unglaublicher Organisationsaufwand an den Schulen und ich bin froh, dass ich da ehrlich gesagt gerade erstmal nur noch ein kleines Licht bin und ich nicht im eigenständigen Unterricht bin, der gleichbedeutend wäre, mit mehr Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich so für mich gerade eine ganz gute Zwischenposition zwischen diesem totalen Chaos an der Schule und doch diesem Strukturplan vom Referendariat.
Machen denn die Kinder, die gerade Gruppe B sind, während du mit Gruppe A beschäftigt bist?
Die haben meistens Homeschooling-Aufgaben. Wir können ja gerade nicht uns zerreißen und parallel noch Sitzungen anbieten, virtuell. Das muss man sagen, an meiner Schule, wo ich bin, ist es sehr gut geregelt, meiner Meinung nach. Haben viele im Homeschooling auch Online-Sitzungen gemacht, wo die Aufgaben besprochen wurden, wo ein Raum gegeben wurde, für die Kinder sich zu äußern, Fragen zu stellen. Die Kinder müssen dann zu Hause arbeiten mit ihren Eltern, mit Verwandten, mit Freunden der Familie, wo sie untergebracht werden, wenn die Eltern arbeiten müssen. Wir haben natürlich auch Notbetreuung. Notbetreuung darf man aber auch nur unter gewissen Regularien beantragen. Das macht es alles dann auch ein bisschen enger, sodass die meisten Kinder eigentlich zu Hause dann sitzen. Und man fragt sich natürlich schon, okay, was gebe ich denen zu Hause auf? Wir versuchen viel Einführungen zu machen, wenn sie in der Schule sind, sodass die Übungsphasen zu Hause sind und dort stattfinden. Manche Lerngegenstände können sich die Kinder auch selber aneignen, natürlich mit Anleitung, sehr kleinen Schritte, kommt auch nochmal auf die Altersstufen an. Und gleichzeitig bleiben auch Kinder auf der Strecke, die von ihren Eltern zu Hause gelassen werden oder vom Präsenzunterricht befreit sind. Das ist gerade schwierig, das wirklich so zu erreichen. Und auch da nochmal echt bin ich froh, dass ich das gerade nicht in der verantwortungsvollen Position verantworten muss, weil ich glaube, das sind schon teilweise schwierige Momente, um an die Kinder heranzukommen, auch gerade über die Eltern oder wenn man die dann das Telefon abnehmen oder nicht auf die Mails antworten. Der Lehrberuf wurde transparenter und gläserner, auch durch die Online-Sitzungen. Meine Anfangszeit war noch Lockdown und da habe ich Sitzungen mitbekommen, wo man dann die Eltern da hinten dran gehört hat. Nicht so schön, über die Lehrkräfte zu sprechen, und ich finde, ja, man hat auch den Lehrberuf ganz, ja, gläsern gemacht und das macht was mit einem.
Und gleichzeitig, also jetzt klar, für die Lehrkräfte und jeder spricht mit und weiß es besser und so, aber für die Kinder ja auch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Tochter wäre noch klein und ich würde im Unterricht quasi hinter ihr sitzen und zuhören, wie sie sich äußert. Und dann kriegt sie nicht nur Feedback von der Lehrperson gegebenenfalls, sondern auch noch die Mutter hinten dran. Schule ist ja auch ein Raum, in der sich Kinder anderweitig ausdrücken, entfalten, wie zu Hause. Das ist ja das, da verhalten die sich ja oft auch anders.
Ja, und dieser Schereneffekt, der ist einfach noch größer. Diese Schere geht gerade auch weiter auf, muss man ganz klar sagen. Manche Kinder erreicht man dann auch gar nicht mehr. Und wie du auch sagst, nicht alle Kinder haben auch das Glück, in einem wohlbehüteten Zuhause aufzuwachsen oder dass einfach zu Hause ganz viel los ist und vielleicht auch Schule ein Ort ist, wo sie da mal rauskommen, wie du sagst, wo sie sich wieder entfalten können, wo sie sich mal von der anderen Seite präsentieren können. Und das, glaube ich, fällt mir auch wieder immer wieder zunehmender auf, dass da manche Kinder auch unter die Räder geraten und das wirklich schwierig ist, das jetzt gerade ganz gut in einem Zaun zu halten. Die Heterogenität ist da, die war schon immer da und jetzt hat man das Gefühl, das driftet gerade noch weiter, diese Spannweite.
Das zeigen ja auch diverse Studien, dass benachteiligte Kinder einfach jetzt noch stärker benachteiligt sind. Und es hat nicht unbedingt nur mit Endgeräten zu tun, sondern eben halt auch mit dem Sozialen. Also ich habe Schule geschwänzt als Kind ohne Ende. Ich habe schon Kindergarten geschwänzt. Wenn ich jetzt zu Hause hätte lernen müssen, ich hätte es auch nicht gemacht. Als Teenager schon dreimal nicht, aber als Kleinkind, ich wäre wahrscheinlich im Wald verschwunden. So.
Ja, das selbstreguliertes Lernen, wie man es ja immer so schön lernt in der Ausbildung, im Studium. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig für die SchülerInnen, das konsequent durchzuziehen. Und gerade in der Grundschule braucht es einfach noch wahnsinnig viel Unterstützung. Und man merkt auch, dass die SchülerInnen auch wieder Rückschritte machen, weil sie auch zu Hause ja vieles erklärt bekommen. Und wir jetzt auch wieder jeden Arbeitsauftrag einzeln ganz klein detailliert besprechen. So, wo man so denkt, es hat vielleicht auch schon mal besser geklappt. Eltern, die haben es auch gerade nicht leicht, ganz klar. Sie haben die verantwortungsvolle Position, eine Familie zu ernähren und müssen aber dabei gleichzeitig noch zu Hause das Kind beaufsichtigen. Und das sollte ja auch nicht auf der Strecke bleiben, weil Bildung ja wichtig ist. Wir wissen alle, dass Bildung eigentlich unsere einzige Chance auch in gewissem Maße im Leben ist, irgendwie das zu werden, was wir vielleicht auch wollen. Und das ist unser Weg ist, wo ganz maßgeblich unser Leben prägt. Und ich glaube, das ist wirklich gerade ziemlich eine wahnsinnig chaotische Zeit dafür, und das gerade so zu stemmen, was an Schulen abgeht, und auch der Appell auch für die Schulleitungspersonen, die da wahnsinnig gerade gefordert sind, Konzepte innerhalb von über einem Wochenende reinzustampfen wird. Und das finde ich echt sehr grenzwertig.
Und gleichzeitig sind auch Lehrkräfte Eltern.
Ich glaube, diese Ausnahmesituation, die werden wir noch lange auch danach spüren, wenn es jemals ein vollendes Ende gibt.
Nicht pessimistisch werden jetzt. Also wir sprechen ja jetzt gerade über den Schulalltag, aber du bist ja gleichzeitig auch in einer Ausbildungssituation. Wie wirst du denn in dieser Situation unterstützt? Also klar, ihr habt Seminar und so, kriegst Besuch im Unterricht. Obwohl du vielleicht einen Tag vorher Bescheid kriegst, dass morgen der Unterricht anders aussieht. Wie wirst du da begleitet?
Ich glaube, man muss einfach gerade eine hohe Flexibilität mitbringen. Und Flexibilität ist, glaube ich, dieses Schlagwort, das allgemein ja schon immer im Referendariat gilt. Und jetzt noch mehr. Und in den Zeiten, wir handeln alles so, wie es zu diesem Zeitpunkt möglich ist, und ich habe mir das abgewöhnt, längerfristig zu planen, was länger wie über eine Woche hinausgeht. Ich habe bald einen Schulbesuch und ja, wer weiß, ob der stattfindet, und ich plane den jetzt einfach, und wenn nicht, habe ich es nicht umsonst geplant, sondern ich habe es für mich geplant und habe eine Übung da drin entwickelt. Und vom Seminar kann man sagen, natürlich sind wir da ein Stück weit aufgefangen. Und es findet natürlich alles jetzt online statt. Ist ein großer Vorteil für mich. Ich muss nicht pendeln zu dem Seminar. Ich kann das von zu Hause aus am Schreibtisch mitmachen. Aber es ist auch unglaublich anstrengend, dem wirklich zu folgen, da wirklich aufmerksam zu sein und dann auch gleichzeitig rauszufiltern. Ich habe im starken Jahr da drin Prüfungen und werde dann nochmal über die Inhalte befragt, wo man sich dann fragt, okay, was soll ich da jetzt genau mitnehmen? Und es geht doch viel auch davon verloren, weil dieses Seminar nach meiner Auffassung danach konzipiert wurde, dass es auch von dem Austausch lebt, dass die Erfahrungen geteilt werden von den einzelnen LehramtsanwärterInnen. Ja, das bleibt ein Stück weit auf der Strecke, und auch gerade vielen natürlich, wie du sagst, wir haben Unterrichtsbesuche, wir haben Prüfungen, wir haben gewisse Sachen einzuhalten und Fristen einzuhalten, aber wenn die Veranstaltungen nicht in Präsenz stattfinden, dann ist es auch schwierig, das wirklich diesen Ausbildungsplan so zu vollziehen, und da braucht es jetzt Flexibilität. Und ich habe für mich rausgefunden, ich nimm mir das raus, was für mich gerade passt und wo ich mich weiterbilden kann, und versuche es auch als Chance zu sehen, dass ich vielleicht jetzt auch ein Stück weit mehr Zeit habe, um nochmal mich anderweitig fortzubilden in gewissen Bereichen wie Medienbildung zum Beispiel. Mache ich jetzt einfach Fortbildungen, das sich dann ganz gut anbietet, weil jetzt ist gerade noch die Zeit da, weil ab September bin ich im eigenständigen Unterricht, und dann habe ich 13 Stunden selbst mal vorzubereiten und auch die Verantwortung, SchülerInnen zu Klassenarbeiten oder Tests hinzuführen. Und da bin ich genug beschäftigt.
Aber ab September hoffen wir doch, dass du wirklich die ganze Klasse in Präsenz da hast.
Ich bin da zuversichtlich, dass das jetzt doch gut funktionieren könnte. Und wenn nicht, nehme ich so, wie es kommt, weil ich sag mal auch so, was habe ich für eine andere Wahl.
Ja, danke Bernhard, dass du dich sichtbar und für uns noch hörbar gemacht hast.
Sehr gerne, das ist mir wichtig und ich würde das jedem wünschen, der das auch kann, dass er sichtbar ist, egal wie er ist. Und traut euch.
Ja, unter dem Hashtag TeachOut auf Instagram ist der Kanal ja auch zu finden. Ansonsten gibt es Fluss e.V. in Freiburg. Da kann man auch mal auf die Website gehen oder auf die Social-Media-Kanäle.
Man kann uns auch auf Spotify hören. Mit Sichtbar in Freiburg gibt es ganz viele queere Podcast-Themen. Und das lege ich jedem Hörer, Hörerin sehr nahe.